ARD Sounds.
Von der Ukraine lernen heißt auch zu lernen, wie man künstliche Intelligenz im Krieg einsetzt.
Und das will auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius.
You mentioned already one of the most important topics like AI.
Sie haben die wichtigsten Themen schon genannt. Künstliche Intelligenz, elektronische Kriegsführung, Drohnenabwehr und Drohnen aller Art. Europa braucht dringend mehr eigene Lösungen für die Technologien, die wir jetzt noch im Ausland kaufen müssen.
Neben Pistorius in diesem Interview in Kiew letzte Woche saß der Mann, der diese europäischen Lösungen vorantreibt wie kein anderer, der ukrainische Verteidigungsminister Mykhailo Fedorov.
Er wirbt für KI zur Raketenabwehr, zur Truppenversorgung und zur Bergung von verwundeten Soldaten.
Aber auch zur Auswahl von Zielen, zur Steuerung von Kamikaze-Drohnen. Und letztlich will Fedorov KI auch für autonome Waffensysteme.
Das heißt am Ende, Maschinen, die Menschen töten. Künstliche Intelligenz, die entscheidet, was beschossen wird und was nicht. Ist das einfach die Zukunft des Kriegs oder ist das eine Tür, die wir niemals öffnen sollten?
Das sind einige unserer Fragen in dieser Folge von 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde und solange wir uns kennen, und das ist schon ziemlich lange, diskutieren wir schon aktuelle Themen miteinander und so auch hier bei 7 Tage wach.
Denn wir sind eben gern gut informiert, nur halt selten einer Meinung. Auch nicht bei der Frage, ob es wirklich so eine gute Idee ist, die Latte für den Führerschein hierzulande deutlich tiefer zu legen, wie es die Bundesregierung jetzt vorhat, damit er billiger wird.
Oder muss der Führerschein so teuer sein, eben weil man ohne gute Ausbildung nicht auf den Straßenverkehr losgelassen werden sollte und die kostet nun mal Geld.
Darüber streiten wir in dieser Folge 7 Tage wach und wir freuen uns, wenn noch mehr mitstreiten. Also wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch einfach gerne weiter.
An MitstreiterInnen.
Und erzählt ihnen zwingend auch von dieser einen App, die sie schon bezahlt haben und wo es diesen Podcast gibt. ARD Sounds.
Gibt es den eigentlich nur da?
Das kommt drauf an, wen du fragst, aber da gibt es ihn auf jeden Fall. Das ist unbestritten. Wir hatten ja neulich erst über den Krieg in der Ukraine geredet, ne?
Ja, genauer gesagt letzte Woche.
Stimmt. Also ob das jetzt was ändert, dass die Ukraine da Drohnen weit nach Russland reinbringen kann, die ihre Deep Strikes machen kann, Ölindustrie angreift und so. Aber danach ist mir dieser Artikel aus der New York Times ins Postfach gerutscht.
Ja, erzähltest du. Der Artikel mit dem KI-Kriegsminister.
Verteidigungsminister der Ukraine, Mykhailo Fedorov. Über den hat die New York Times ein Riesenporträt gemacht, weil der ist fest davon überzeugt, dass die Ukraine den Krieg mit KI-Waffen für sich entscheiden kann.
Ja. Aber erstmal haben auch die KI-Waffen, ne? Das ist vielleicht das.
Genau, da, und da ist er aber dran, erzählen Sie in diesem Artikel. Der läuft überall im Silicon Valley rum, der Fedorov, und macht Werbung dafür, dass er autonome Waffensysteme von den amerikanischen KI-Rüstungsunternehmen in der Ukraine im Battlefield testen kann.
Okay. Also, das heißt, gebt mal her, eure Erfindungen. Wir haben hier gerade Krieg und deswegen können wir das gut für euch testen. So ungefähr?
Ja, genau, ja. Ja.
Es ist ja eine Win-Win-Situation.
Was?
Weil es natürlich, also.
Das ist lose-lose. Also, das geht doch komplett nach hinten los. Das ist doch jetzt schon klar. Du hast auf der einen Seite US-amerikanische Tech-Unternehmen vollgepumpt mit Geld aktuell wegen KI-Hype, geführt von diesen Tech-Bros, die glauben sowieso, Ethik ist irgendwas für Loser. Und auf der anderen Seite hast du einen Politiker, der sagt: Komm, hier in meinen Krieg, da kannst du alles ausprobieren, was du woanders nicht darfst, weil. Ganz ehrlich, sind ja nur Russen auf der anderen Seite.
Ja, also ich glaube, jeder, der zuhört, merkt, du willst es rhetorisch hier etwas zuspitzen, weil du das moralisch fragwürdig findest. Wenn KI, und darauf, da kommt es ja am Ende bei raus, wenn KI auf Menschen schießt, ja, aber ich finde, man muss das nicht so polemisch machen. Ganz ehrlich nicht, weil die Ukraine ist der Zwerg in diesem Krieg. Die Ukraine hat diesen Krieg nicht angefangen. Wenn die jetzt eine Möglichkeit sehen, über moderne Technik das Blatt zu ihren Gunsten zu wenden, dann ist doch der Verteidigungsminister geradezu gezwungen, diesen Weg zu sondieren. Vielleicht fangen wir erstmal noch ein bisschen sachlicher noch weiter vorne an. Also was genau ist gemeint mit KI auf dem Schlachtfeld und was genau verspricht die Ukraine sich davon?
Also Fedorov, der Verteidigungsminister der Ukraine, der ist 35 Jahre alt, sagt, autonome Waffen, das sind die neuen Atomwaffen. Wer die hat, der ist sicher. Und der hat sich in den USA erstmal mit diesen ganzen KI-Unternehmen getroffen, mit Eric Schmidt von Google früher, der jetzt so ein Fund führt, der in Rüstung investiert, oder Alex Karp von Palantir. Also es ist ja die Firma, die mit ihrer Überwachungssoftware, haben wir auch schon drüber gesprochen, auch den ICE-Beamten in den USA da helfen, Migranten aufzuspüren. Ja. Ne? So, und Fedorov will Palantir zum Beispiel noch viel mehr integrieren in die Kriegsführung in der Ukraine. Also für die Planung von diesen Deep Strikes zum Beispiel, die Angriffe tief in Russland.
Also Stand jetzt hat die Ukraine ja gerade mal diese Zielerkennung, ne? Was auf KI basiert. Also nach allem, was ich gelesen habe und was man jetzt gesichert weiß, oder? Also da hilft die KI dann den Soldaten zu erkennen, was weiß ich, wo der getarnte Panzer da irgendwo zu finden ist, auf diesem Bild, was sie dann haben, von der Lage. Also viel mehr KI findet da ja jetzt noch nicht statt.
Naja, aber Fedorov sagt, er will am Ende die Verlustrate der russischen Armee von 35.000 Soldaten im Monat, wo sie jetzt wohl steht, auf 50.000 hochschrauben. Mehr töten. Und dafür will er KI mehr einsetzen. Und er hat den KI-Unternehmen ja auch was zu bieten in der Welt. Erstmal diesen Krieg. Wo sollen die das sonst testen, ihre Waffen? Und dann hat er, pass auf, Daten aus dem Kampfgebiet. Haben sie gerade freigegeben an KI-Unternehmen, laut diesem New York Times-Artikel. 5 Millionen Videos sind das unter anderem gefilmt von Drohnen, auf denen man unter anderem sieht, wie Menschen sich verhalten, wenn sie unter Feuer der Drohnen kommen. Wie die weglaufen, wie die sich verstecken. Ey, das ist doch völlig klar, worauf das hinausläuft. Da wird KI trainiert werden, Menschen zielsicher zu töten.
Ja, klar. Ich weiß, was du meinst. Also es klingt total bitter, aber da ist Krieg. Die werden beschossen. Die haben selber auch hohe Verluste, also die Ukraine. Und Russland hört ja nicht alleine auf, offenbar, mit diesem Krieg. Und ganz im Ernst, das ist doch völlig klar, dass das Militär KI einsetzt. Also das ist doch auch völlig klar, dass das in der Zukunft auch immer mehr passieren wird, weil die ganze Welt KI wird. Und auch eine Bundeswehr prüft ja, wie sie KI verwenden kann und muss sie ja auch. Also willst ja auch nicht irgendwann abgehängt sein und irgendwie überhaupt nichts damit anfangen können, aber alle anderen haben das so. Weil ich meine, es heißt ja nicht gleich, dass das Tor zur Hölle aufgestoßen wird, so wie du tust, weil es hängt ja auch davon ab, wie man das verwendet, wofür man das verwendet. Weil Pistorius, der deutsche Verteidigungsminister, hat es ja vor ein paar Wochen auch auf einer Militärmesse gesagt, dass das vor allem dem Schutz der Soldaten dient.
Es ist heute kein Lebensbereich und erst recht in 5 Jahren mehr denkbar, in dem künstliche Intelligenz nicht eine entscheidende Rolle spielt. Das gilt natürlich auch gerade dann, wenn wir in einem Verteidigungsfall unsere Soldaten einsetzen müssen, dass wir KI so intelligent und so klug und so effizient einsetzen, dass der Verlust, die Zahl von Verletzten und Toten so gering wie möglich gehalten wird.
Klar, wenn man das defensiv einsetzt und wenn man das so erklärt, aber ehrlich gesagt, ich glaube, darum geht es dem Verteidigungsminister der Ukraine nicht, von 35.000 auf 50.000 hoch. Also es geht ihm nicht nur darum.
Bei dieser Messe, ne, wo dieser Pistorius, diese Pistorius-Aussage auch herkommt, die war ja direkt vor der Münchner Sicherheitskonferenz. Mhm. Ne? Und da haben sich natürlich auch die neuen deutschen Rüstungs-Startups vorgestellt, die KI integrieren in vorhandene Waffensysteme oder neue Waffensysteme. Sprich, da war Helsing, Titan Technologies und viele andere. Und deren Technik wird ja schon im Ukraine-Krieg eingesetzt. Und Titan Technologies Drohnen zum Beispiel, die machen da die Luftabwehr. Also die rammen angreifende Drohnen autonom. Also kann man da denn was gegen haben? Sollen die Drohnen gesagt, stattdessen lieber fliegen lassen und Ukrainer töten
wenn du
lassen?
Wenn man das immer alles defensiv begründet, dann kann man alles gut finden. So. Aber diese Helsing-Drohnen zum Beispiel, die sollen doch mit ihrer KI-Steuerung schon auch in Russland Ziele angegriffen haben.
Angeblich.
Ja, also aber auch das in diesem Krieg, wo die Ukraine so unterlegen ist, natürlich ist das, findet man das dann irgendwie okay, wenn die irgendwie Waffen haben und sich wehren können. Aber die Frage ist doch, wo führt das am Ende hin?
KI-Systeme sind heute nicht zuverlässig genug für autonome Waffen. Wer schon einmal mit KI gearbeitet hat, weiß, dass ihr eine Unberechenbarkeit innewohnt, für die wir noch keine technische Lösung haben.
Das ist nicht etwa irgendein Ethikprofessor an irgendeiner Uni, sondern das ist Dario Amodei, der das gesagt hat. Das ist der Chef von Anthropic. Die haben Claude gebaut, diese KI, ne?
Ja. Das sind ja die, die Trump neulich zu einem unsicheren Partner erklärt hat, weil sie nicht mit dem US-Militär zusammenarbeiten
genau
wollen.
Genau die sind das. So, und ich meine, der Anthropic-Chef, der kennt sich ja aus mit KI. Und der warnt davor, die so einzusetzen, wie Mikhailo Fedorov, also der ukrainische Verteidigungsminister, und Palantir sich das eben vorstellen. Und Palantir, die arbeiten ja schon für das israelische Militär. Und die sollen auch da an der Auswahl menschlicher Ziele beteiligt sein, also deren KI. Und diese Grundschule, du erinnerst dich,
ja,
ne? Die Grundschule für Mädchen im Iran, die im Februar beschossen wurde.
168 tote Kinder. Das ist absolut grauenhaft. Und trotzdem weiß ich jetzt nicht genau, wo du drauf
bist. Naja, laut Reuters soll das ein KI-Ziel gewesen sein. Das ist nicht bestätigt, aber das sind sozusagen laut Quellen. Also was die KI da ausgewählt hat fürs US-Militär. So, und leider waren aber die Daten alt, auf deren Grundlage die KI das ausgewählt hat. Also was braucht man denn bitte noch für einen Beweis, als diese Grundschule, wo Kinder gestorben sind, dass das eine absolute Katastrophe ist, KI zur Kriegsführung einzusetzen?
Also du musst es andersrum aufdröseln. Weil diese Art von Fehlern haben Menschen auch schon gemacht und werden sie immer wieder machen. Und es wird Menschen auch immer wieder passieren, dass sie auch solche schrecklichen Fehler machen, die dann unschuldige Leben kosten. So. Weil man weiß ja nicht genau, wie der Hergang bei der Schule war, aber aller Wahrscheinlichkeit nach war das ja keine autonome Waffe, die da geschossen hat, sondern das hat irgendwann am Ende der Kette ein Mensch den Befehl gegeben, auf welcher Grundlage auch immer. So, so schrecklich das ist, ich finde, du machst einen Denkfehler, weil das ist kein Argument gegen KI, was du sagst. Das ist ein Argument gegen den Krieg.
Ich weiß nicht. Ich finde, das ist ein Unterschied. Weil solange da noch ein Mensch in der Kette sitzt, Kill Chain heißt das übrigens, die Tötungskette, ne? Das ist auch schon so ein Begriff.
Killing Chain?
Kill Chain. Das ist
Kill Chain.
Weißt du, am Ende sind das alles nur Nummern, die hin und her geschoben werden, dann wird das effizienter gemacht, alles so. Aber solange da noch ein Mensch irgendwo in dieser Kill Chain sitzt, hast du wenigstens einen, der weiß, worum es hier geht. Hm. Der weiß, was Töten heißt. Und tot heißt. Und der zur Not auch sagen kann, den Angriff, den machen wir nicht. Das ist mir zu ungenau, das ist ethisch nicht korrekt, das nehme ich nicht auf meine Kappe. Aber das macht die KI nicht. Und je autonomer die KI handelt, desto unkontrollierter, desto verantwortungsloser wird doch der gesamte Krieg. Also dem Fedorov, dem schwebt ja vor, dass am Ende die Front so ein zig Kilometer breiter Streifen in beide Richtungen ist, wo nur noch Maschinen gegeneinander kämpfen. Aber das ist doch völlig hirnrissig, das zu glauben, dass am Ende der Krieg nur von Maschinen gekämpft wird. Abschreckung passiert doch am Ende nur, wenn die Menschen Angst um ihr Leben haben, sprich, wenn die komplette Vernichtung droht. Das ist doch das Ende.
Wie gesagt, alles richtig. Also alles richtig, was du sagst, aber es sind alles Argumente dagegen, Krieg zu führen. Und da können wir beide sofort unterschreiben, Krieg ist immer grausam und gilt es immer, immer zu vermeiden. Und die schlimmste menschliche Tragödie, die wir bisher erlebt haben, mit zig Millionen Toten, war der Zweite Weltkrieg. Und dazu die Atombombe auf Japan. Weißt du, da gab es noch nicht mal Computer, geschweige denn KI. Also Computer gab es schon, aber nicht, also im Zweiten Weltkrieg so. Also noch überhaupt keine intelligenten Computer. So. Und ich weiß nicht, für mich klingt das, was Fedorov erzählt, von wegen KI sei die neue Atomwaffe und wer die hat, der ist sicher. Es ist doch einfach nur die Erzählung von der Aufrüstung, die wir in anderen Bereichen auch schon erlebt haben. Ich habe so ein Insta-Reel dazu gefunden zu dem Thema. Es ist ein Auszug aus einem CBS-Interview aus jetzt der aktuellen Woche mit Dagvin Anderson. Das ist ein US-General der Air Force, der Luftwaffe. Und ich finde, der bringt die ganze Denke auf den Punkt.
It is disturbing.
Ja, es ist verstörend. Es zeigt, wie grundlegend sich die Kriegsführung gerade verändert.
And how the future is going to be fought. But it's also foolish.
Aber so gefährlich diese Technologien wirken, sie zu ignorieren, wäre naiv. Unsere Gegner werden sie einsetzen. Wenn wir darauf verzichten, geraten wir ins Hintertreffen und riskieren am Ende genau die Freiheiten zu verlieren, die wir heute noch haben. Unser Land in so eine Lage zu bringen, wäre unverantwortlich.
I would not be willing to put our nation in that position.
Ja, was? Also im Westen nichts Neues oder was?
Naja, was willst du machen? KI-Waffensperrvertrag oder multipolares Abrüstungsabkommen oder was? Sehe ich gerade alles nicht. Das wächst jetzt erstmal so und entwickelt sich.
Ich finde es einfach nur so gruselig, weil du hast natürlich recht mit dieser Aufrüstungsspirale, das ist alles nichts Neues, aber ich habe das Gefühl, das geht gerade alles völlig ungebremst in diese Spirale der Gewalt und der Aufrüstung rein. Weil mit Palantir im Kriegsgebiet und autonomen Waffensystemen und Zielauswahl und diesen Terminator-Krieg, den sich der Fedorov da unter anderem vorstellt. Also Das ist irgendwie so eine Entwicklung, aus der wir erst irgendwie, habe ich das Gefühl, rauskommen, wenn es wieder so doll knallt, dass alle sagen, oh, das geht aber viel zu weit, das ist ja ein Verbrechen sondergleichen. Warum kann man das nicht jetzt schon sehen und sagen, da gehen wir gar nicht erst hin?
Ich fürchte, das wird schwierig, so viel weise Voraussicht. Also, ja, der Mensch ist so nicht gestrickt, kann man sagen, oder? Also, du brauchst vielleicht eher eine KI dafür, die ganz nüchtern auf die Fakten guckt und dann einfach autonom entscheidet, das lassen wir mal lieber, ohne vorher so einen gefühlsgesteuerten Menschen zu konsultieren.
Ey, Henrik. So, bevor es weitergeht, ein kleiner Podcast-Tipp von uns. Bergfreundin.
Sehr gut. Super Podcast. Kann ich als Bergmensch nur empfehlen.
Willst du mich jetzt vereimern oder was?
Nein. Wieso? Ich war ja immer mehr Mensch, wie du weißt. Ja, aber seitdem ich jetzt mal länger in den Alpen war, letztes Jahr, bin ich ja Bergmensch geworden. Weil ich festgestellt habe, das ist das erhabenste, das freieste, das verrückteste Gefühl, was du haben kannst, wenn du durch diese Stille der Berge läufst. Es ist grandios. Ja,
Bergmensch ist der Henrik jetzt geworden.
Ja, und, Bergfreundin ist einfach eine coole Idee. Also es ist einfach eine coole Podcast-Idee.
Ja, also da stimme ich zu. Drei Hosts, Kadi, Lisa und Toni, klettern auf Berge und unterhalten sich dabei über den Bergsport und das Leben.
Ja, weil in den Bergen ist halt alles leichter.
Mhm. Außer das Laufen. Das ist nur schöner. Bergfreundin in der ARD Sounds App.
Da, wo junge Menschen auf den Führerschein angewiesen sind, im ländlichen Raum beispielsweise, da, wo Familien zwei oder drei Kinder haben, die den Führerschein machen müssen, ist das ein Betrag, der mindestens richtig wehtut.
Patrick Schnieder, CDU, Verkehrsminister, er macht jetzt ernst mit der Reform bei den Führerscheinprüfungen. Ist am Mittwoch vom Bundeskabinett zunächst schon mal verabschiedet worden. Und es wird auch echt Zeit. Weißt du, was der Führerschein aktuell kostet, so durchschnittlich?
Na, über 3.000 Euro, ne?
3.400 Euro im Durchschnitt. Also das heißt für manche auch viel mehr, ne? Wenn die jetzt eine sehr teure Fahrschule haben oder sehr wenig Talent zum Autofahren, viele Fahrschulen. Naja, ne? Brauchen halt manche ein bisschen mehr Unterstützung und so. Süddeutsche hat unter anderem diese Zahlen. Es ist unzumutbar. So, wie sollen Familien das bezahlen?
Ja. Ja, also es ist natürlich absolut krass viel, aber trotzdem, was sie da jetzt vorhaben mit vereinfachter Theorieprüfung, die Eltern als Zusatzfahrlehrer, kaum noch Autobahnfahrten, das kann es doch nicht sein. Also ich sehe die Unfälle, die das verursachen wird, schon vor mir.
Aber es kann doch auch nicht sein, dass jede Fahrschule, mir war das bisher gar nicht klar, bevor diese Debatte jetzt aufkam, dass jede Fahrschule zum Beispiel irgendwie noch Räume für Theorieunterricht betreiben muss. Obwohl das alles mittlerweile mit einer App erlernbar ist und die jungen Leute ja auch genau das machen in allen ihren Lebensbereichen, muss doch reformiert werden. Also um wirklich jungen Leuten eine finanziell realistische Chance zu geben, einen Führerschein zu machen. Das ist doch.
Wir müssen uns die Punkte mal einzeln angucken, die da neu gemacht werden sollten, sonst ufert das jetzt schon aus.
Dann wollen wir gleich bei der Theorie anfangen. Praktisch bei der Theorie?
Ja, da soll es ja bald weniger Fragen geben. Also statt 1169 mögliche, wie bisher, nur noch rund 800. Die Fragen werden dann aber anders gewichtet. Also du bekommst für jede richtige Antwort einen Punkt. Bei den wichtigen und sicherheitsrelevanten Fragen musst du es aber richtig machen. Also das finde ich tragbar.
Absolut. Und es soll ja auch, wie gesagt, überhaupt keinen verpflichtenden Präsenzunterricht mehr geben. Soll alles nur noch über eine App gelernt werden.
Und ob sie sich das so gut überlegt haben,
weiß ich nicht. Es ist ein absoluter Gamechanger für das Geschäftsmodell von Fahrschulen, weil die brauchen ja quasi gar keine Räumlichkeiten mehr. Also das spart ja derart viele Kosten. Allein das wird den Führerschein schlagartig billiger machen.
Ja, aber die Leute werden einfach schlechter ausgebildet sein. Also das ist ja total klar. Also es kann dir keine App komplexere Situationen vermitteln und mit dir durchspielen. Also da geht es ja dann mehr darum, die Multiple-Choice-Fragen zu lernen, aus denen dann später eben die Prüfung besteht und dann das richtig anzuklicken.
Aber mehr haben wir doch ehrlich gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, damals in der Fahrschule auch nicht gemacht, oder? Also wieso soll das denn nicht per App gehen? Ich habe in der FAZ das gelesen, da haben sie das so ein bisschen suffisant aufbereitet, was die Fahrschulen alles beachten müssen, natürlich im Bürokratieland Deutschland für ihre Theorieräume. Sie brauchen 3 Kubikmeter Luftvolumen pro Person Minimum. Das muss dann ausgemessen werden und so weiter. Außerdem eine Sitzgelegenheit mit Rückenlehne und eine ausreichend große Schreibfläche, mindestens DIN A4 und so weiter. Komm, wir haben nicht mehr 1982. Das geht heutzutage wirklich auch anders und es geht auch vor allen Dingen billiger.
Ja, geht alles. Sorgt aber, wie gesagt, wahrscheinlich für unsicherere Führerschein-Neulinge. Also wenn du Jürgen Kopp zuhörst zum Beispiel.
Dem Fußballtrainer?
Jürgen Kopp, nicht Klopp.
Ach so.
Von der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände. Der war am Mittwoch im ZDF und wenn du dem folgst, was er sagt, ja, dann ist eine Führerscheinausbildung ohne Präsenz regelrecht fahrlässig.
Wir sprechen hier im Unterricht von einem Perspektivwechsel. Damit kann man ganz simpel, kann man das so erklären, sich in das Fahrzeug des anderen, in das Verhalten des anderen hineinzusetzen, einfach aus der anderen Perspektive. Ein plumpes Beispiel, aber das ganz alltäglich ist, wenn jemand nicht zügig genug voranfährt, dass man erstmal überlegt, vielleicht hat er gerade ein Problemchen, er weiß nicht wohin, man schaut aufs Kennzeichen, hoppla, ist er vielleicht gar nicht von hier. Und diese Dinge, die kann man sehr gut in der Gruppe im Präsenzunterricht trainieren, diese soziale Kompetenz im Straßenverkehr, das ist enorm wichtig. Der Präsenzunterricht muss in weiten Teilen erhalten bleiben, das brauchen die jungen Leute auch.
Naja, also da hätte ich jetzt schon die Erwartung, dass der Fahrlehrer diese Sozialkompetenz auch während der praktischen Fahrstunden vermitteln kann, oder? Also
das, ja, offenbar ja nicht. Ich meine, der ist vom Fach, der weiß ja, wovon er spricht.
Die Sonderfahrten sollen ja auch massiv zusammengestrichen werden. Ne? Also du hast es anfangs gesagt, Autobahn, Überland und so, da sind bisher 12 Pflicht und die kosten echt richtig Geld, sollen bald nur noch 3 sein.
Also das weiß ich nicht, das kann ich gar nicht einschätzen, ob das vielleicht auch reicht. Aber noch viel bedenklicher finde ich übrigens die Idee, dass man in Zukunft auch mit Laien in ganz normalen Autos üben darf, wenn man nur einfach ein großes L für Learner auf das Auto klebt, damit alle Bescheid wissen, was hier läuft. Also jemand, ja, der noch in der Führerscheinausbildung ist, ich meine, meinen die das ernst? Auf öffentlichen Straßen üben ohne Fahrlehrer?
Ja, meinen die ernst. Also in dem Entwurf heißt es, das geht mit einer nahestehenden Person.
Wie Eltern, Oma, Opa, Onkel,
ja,
oder was?
Die aber, dann schön, aber es geht erst, wenn du die Theorieprüfung schon bestanden hast, ah, und wenn du 6 dann reguläre Fahrstunden schon absolviert hast. Das ist doch okay, oder? Also weil auch die Personen, mit denen gefahren werden darf, müssen mindestens seit 7 Jahren einen Führerschein haben. Also da kann ich nicht der große Bruder, der seit 3 Monaten einen Lappen hat, da irgendwie sich mit hinsetzen. Das müssen schon Leute mit Fahrerfahrung sein. Und es gibt total viele Positivbeispiele. Also in Österreich ist das schon so ähnlich, in der Schweiz, in Belgien. Die haben jetzt keine Gründe, das zurückzunehmen. Warum nicht auch hier das machen?
Ich weiß nicht, ich finde, das ist einfach so krass viel Verantwortung dann für die, die mitfahren, oder? Oder wie ist das, ich meine, wie ist das mit der Versicherung, was schief geht? Also die haben ja nie gelernt, wie man in welchen Situationen reagiert, eben als Fahrlehrer. Die haben ja auch Pedale, die Fahrlehrer, und das hast du im normalen Auto eben nicht.
Ja, das stimmt.
Das ist bei Fahrschulwagen ja ganz anders und dieser Rückspiegel und so. Und der Fahrlehrer, der kann bremsen oder Gas geben selber und der weiß auch genau, wann und wie er da ins Lenkrad greifen muss. Also Unfälle von Fahrschulwagen sind ja eher selten. Also, aber wenn Tante, Opa, Cousin, dann plötzlich Fahrlehrer spielen sollen. Erstmal brüllt man sich doch die ganze Zeit nur an, weil überhaupt gar nicht die Distanz da ist. Mhm. Und ich meine, das bringt doch die überhaupt in eine blöde Situation, falls sie sich das nicht zutrauen, ja, oder Angst um ihr Auto haben.
Ich weiß jetzt nicht, welches Szenario du vor Augen hast. Also es kommt vielleicht auch drauf an, wo man das macht. Ne? Also in Berlin auf der Friedrichstraße vielleicht ein bisschen schwierig, aber auf so einer ländlichen Nebenstraße irgendwo in Mecklenburg sonntags morgens um 9 ist es vielleicht nicht so das Problem, da auf diese Weise ein bisschen fahren zu üben, weil das natürlich auch wieder Kosten sparen würde, weil man kann da ja auch so Kleinigkeiten üben, wie rückwärts einparken oder so, ohne dass da jede Minute die Kostenuhr läuft. Also man sieht es ja auch an diesen Durchfallquoten, auch das war mir bisher neu, bevor ich mich jetzt dazu eingelesen habe, 30% Durchfallquote bei der praktischen Prüfung. Also vielleicht wird ja auch durch die Möglichkeit dann legal auf diese Weise mit Oma, Opa, Mama, Papa mehr zu üben, werden vielleicht auch die Ergebnisse, die Prüfungsergebnisse besser.
Also es soll außerdem noch bald möglich sein, Fahrstunden auch am Simulator zu nehmen, ne? Was natürlich billiger dann wäre als im echten Auto. Also das finde ich ehrlich gesagt sinnvoller als dieses begleitete Üben. Also wenn man da Fehler macht, dann geht wenigstens nichts kaputt und man brüllt sich die ganze Zeit an, weil man...
Was ich eher abgefahren finde, ist, also Simulator, klar, so kann ja nicht schaden, aber dass die Fahrschulen jetzt ihre Erfolgsquoten veröffentlichen sollen in Zukunft und sie sollen ihre Preise einer zentralen Datenbank melden. Und dann werden die für so Vergleichsportale zugänglich gemacht und dann können die das aufbereiten und dann haben die Kundinnen und Kunden eine ganz andere Möglichkeit zu gucken, was kostet eigentlich wie viel wo und welche Fahrschule ist wie erfolgreich. Und das erzeugt ja jetzt sage ich mal, ein bisschen anderen Druck, kundenfreundlicher zu sein, ja, auf die Fahrschulen.
Also finde ich auch komisch. Also ich meine, es müssen ja Friseure, was weiß ich, Fahrradwerkstätten müssen das ja auch nicht machen. Schon ein bisschen das seltsam, dass die Fahrschulen jetzt dazu verpflichten.
Aber Führerschein ist halt elementar. Und da gibt es ja auch keine Alternative. Also es ist ja was anderes als Friseur oder Fahrradwerkstatt. Weil ohne Führerschein, also geht ja auch vieles einfach nicht. Du musst den haben. Aber ohne Tausende von Euro kriegst du ihn eben nicht. So. Weißt du, was ich beim NDR gelesen habe? Es gibt Betriebe, also da, ne, vor allen Dingen da so im ländlichen Bereich und so, die finden keine Auszubildenden, weil den Bewerbern der Führerschein fehlt.
Ja, ich meine, das darf natürlich nicht sein.
Und ganz ehrlich, aber wie sollst du als junger Mensch, der gerade von der Schule kommt, denn 3.400 Euro herhaben für den Lappen durchschnittlich, wenn du keine Eltern oder Großeltern hast, die das übernehmen können? So, woher sollst du so viel Geld haben in dem Alter? Und dann kannst du aber bestimmte Berufschancen nicht wahrnehmen, weil es am Führerschein fehlt. Das kann doch keiner wollen. Meine,
vielleicht sollten die Unternehmen dann in ihren Nachwuchs mal investieren, ein bisschen mehr die Ausbildung finanzieren und denen den Führerschein bezahlen. Das geht auch.
Ja, manche machen das ja auch schon freiwillig, aber dazu kannst du doch die Unternehmen nicht verpflichten, weil dann bilden am Ende noch weniger aus, wenn die Hürden noch höher werden. Nein, komm, es ist richtig und es ist wichtig, dass da jetzt die Hürden für den Lappen gesenkt werden und das nicht mehr so absurd teuer ist. Ist doch so.
Naja, wir werden sehen, was das bringt. Am Anfang 2027, also nächstes Jahr, sollen die Reformen in Kraft treten, wenn sie durch Bundestag und Bundesrat gegangen sind. Was war sonst noch?
Campino ist wieder Vater. Mit 63.
Ja. Der Totenhosensänger, also alles andere als eine tote Hose. Habe ich auch gelesen, es kam wohl überraschend,
ja, heißt es. Ein Spruch wie aus der Bild-Zeitung.
Ja, da stand das auch.
Danke, Christoph. Aber ja, Campino hat es diese Woche erzählt bei der Präsentation einer ARD-Doku über ihr letztes Studioalbum.
Ja, ich weiß nicht. Ist vielleicht der schönste Beweis, den man haben kann, dass das Leben sich was anderes überlegt als du. Du kannst Pläne machen, wie du willst. Morgen oder innerhalb einer Sekunde kann es plötzlich völlig anders sein. Und ich glaube, ein Kind zu kriegen, ist dann wohl die schönste Umkehrung. Es kann ja auch Katastrophen geben oder Schlimmes. Also wir müssen das Leben immer so nehmen, wie es kommt. Und insofern sehe ich mich jetzt gerade wieder selber Autos über den Teppich schieben und so. Und ich fühle mich gut dabei.
Ist das nicht schlimm, wenn so Promi-Männer das unbedingt nochmal wissen müssen im beginnenden Alter?
Also sagen wir mal so, es scheint ein Thema zu sein, was irgendwie interessiert und auch polarisiert. Wir haben das bei uns zu Hause beim Frühstück auch diskutiert, obwohl ich finde, dass...
Also Donald Trump mit 59, Boris Becker mit 57, Robert De Niro mit fast 80, Mick Jagger mit 73 oder so nochmal Vater geworden. Was ist denn los mit denen, dass die offenbar unbedingt nochmal zeigen wollen, dass sie es noch drauf haben?
Nein, also ich finde, da sollte es jetzt auch nicht so schnell und hart über Menschen und deren Lebensentscheidungen urteilen, die du gar nicht kennst am Ende. Es ist ja nur immer so eine Schlagzeile. Also Campino hat gesagt, es kam für ihn sehr überraschend. Also der hat ja vor 6, 7 Jahren wohl nochmal geheiratet, hat schon einen erwachsenen Sohn. Ja, mein Gott, jetzt wird er halt als Rentner nochmal Vater. Also da hat er jedenfalls wenigstens mal Zeit. So, und an Geld und vor allem an Lebenserfahrung wird es ja auch nicht mangeln. Also man kann schlechter treffen als Kind, glaube ich, als ja, Kind von Campino.
Aber wenn sein Kind in die Schule kommt, dann ist der 70. Das ist doch peinlich. Und irgendwann geht es in dem Alter dann meistens auch bergab mit der Gesundheit. Dann muss sich sein Kind deutlich mehr um ihn kümmern, als er sich überhaupt um das Kind kümmern kann.
Aber jetzt nimm das Thema vielleicht mal weg von Campino, also weil ich finde das unangenehm, wenn du dich da so einer Privatentscheidung von so einem Promi da abarbeitest. Lass das doch mal die Klatschpresse machen. Das müssen
Naja, ich kann es auch allgemeiner erklären, warum ich, sagen wir, diesen Trend, dass Väter immer älter werden.
Aber warte mal, Mütter werden doch auch immer älter. Also Mütter sind heutzutage 29 beim ersten Kind. Das war in den 70ern noch 24, also im Westen. Für die DDR habe ich keine Zahlen gefunden, aber kannst du alles beim Statistischen Bundesamt nachgucken, dass das immer älter wird.
Ja, ich weiß. Und Väter sind bei der Geburt des ersten Kindes mittlerweile 35. Und vor 25 Jahren waren sie noch 2 Jahre jünger, also 33 und davor noch jünger und so weiter. Und dieser Anstieg liegt daran, auch das finden die Statistiker so raus, dass es mehr deutlich ältere Väter gibt, die den Schnitt nach oben ziehen. Und ich frage mich, warum?
Naja, weil es halt geht. Also weil wir immer älter werden und es eben immer mehr Lebensentwürfe gibt, die nicht dem klassischen Modell entsprechen, sondern wo halt auch mal was kreuz und quer ein bisschen durcheinander geht.
Aber es geht ja immer nur so. Also wenn die älteren Männer mit deutlich jüngeren Frauen diese Kinder bekommen. Weil mit Gleichaltrigen geht es ja in aller Regel rein medizinisch, biologisch nicht. Und das finde ich auch so unangenehm daran. Weißt du, wenn so alte Typen noch so junge Frauen haben und meinen, sie machen jetzt nochmal alles anders als bei den vorherigen 1 bis 5 Versuchen, wo sie dann alles in den Sand gesetzt haben und so. Und weiß ich nicht, ich finde, das ist einfach ein Punkt, wo Väter und Mütter mal wieder völlig anders bewertet werden, weil so ein später Vater wie Campino ist dann irgendwie cool und eine coole Socke und so weiter. Wenn du als Frau mit 44 noch ein Kind kriegen willst, dann halten dich alle für verrückt.
Ich weiß nicht, jetzt fangen wir schon wieder an zu urteilen, so pauschal über das Leben von anderen Leuten. Das müssen wir doch wirklich nicht machen.
Tatsache ist jedenfalls, dass je älter die Eltern, desto größer das Risiko für die Kinder. Der MDR hatte da gerade erst einen Artikel dazu über so Forschungsergebnisse aus den USA. Je älter der Mann, desto, sagen wir, problematischer die Spermien und die RNA und desto häufiger kann es eben bei den Kindern dann zu Krankheiten, zu Einschränkungen und zu Fehlbildungen kommen. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache.
Ich weiß nicht, das ist doch aber dann irgendwie auch das Leben, oder? Also wie viel Verantwortung soll man denn da noch übernehmen? Wo führt das hin, wenn du Leute nach Risikofaktoren wie auf so einer Statistik beurteilst und dann bewertest, ob die noch Kinder zeugen oder kriegen dürfen oder nicht? Also ich finde, das dann geht so ein bisschen in so eine befremdliche Richtung, dass du da so eine starke Meinung hast auch, ob Männer jetzt im Alter nochmal Vater werden dürfen oder nicht. Also Campinos Sohn wird es als Nachkomme eines sehr wohlhabenden Mannes auf vielen Ebenen bestimmt leichter haben als jemand, der als, weiß ich nicht, 4. Kind in prekäre Verhältnisse geboren wird, wo die Eltern vielleicht jung und liebevoll, aber finanziell komplett überfordert sind mit dem Leben. Also willst du da sagen, nee, die sollten besser dann doch keine Kinder, das 4. ist
zu viel? Nein, natürlich nicht. Nein, aber man kann das ja auch in gewissen Zügen steuern, was man seinen Nachkommen und sich selbst antut. Ich habe einen Freund, der in sehr jungen Jahren und dann nochmal deutlich über 40 Vater geworden ist. Und der meinte, dass das rein körperlich eine völlig andere Belastung wäre jetzt für ihn als Mann mittleren Alters mit diesen kleinen Kindern. Wenn ich mir das vorstelle, du bist schon über 60 und dann schwingt doch auch die ganze Zeit die Angst mit in der Familie, dass Papa vielleicht was haben könnte. Weißt du, einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt oder sei es auch nur Rücken. Und dann nichts mehr Papa-Rolle, selber Pflegefall.
Hm. Aber auf der anderen Seite sind die meisten älteren Väter einfach entspannter und ruhiger. Also stelle ich mir jetzt für die Kinder auch eher cool vor. Weißt du, ein Vater mit ganz viel Lebenserfahrung, der vielleicht auch ein paar Sachen schon geschnallt hat und einfach nicht mehr macht im Leben. Weißt du, würdest du sagen, du warst für deine Umwelt mit 20 ein wertvollerer Typ oder jetzt eher?
Ja. Also... Ja, jetzt. Mit 20 dreht man sich um sich selbst.
Siehste.
Manche drehen sich aber ihr Leben lang um sich selbst.
Naja. Weiß ich, das sind die Ausnahmen. Berühmte Musiker oder so vielleicht. Aber sonst. Hier. Nimm mal die hier. Die können noch mit 100 Kinder kriegen.
Gott, was ist das?
Das sind Galapagos-Schildkröten bei der Paarung. Es ist wirklich eine verbriefte Elternschaft von 2 Galapagos-Schildkröten in einem Zoo in den USA, die fast 100 waren, als sie zum ersten Mal Eltern geworden sind. Sie war 97, er war 96.
Sie, da war die Mutter ja älter als der Vater.
Was im Tierreich alles möglich ist.
Oh Mann, ey. Das macht es so fürchterlich, dieses Schildkrötengevögel zum Abschied. Macht das aus.
Ich finde es super. War doch mal so liebevoll.
Tschüss.
So, Galapagos-Schildkröten nämlich. Wir haben es geschnallt. Entspannt, easy, mach mal nicht so einen Stress. Lass das später machen mit den Kindern.
Hast du das mitbekommen von dem Typen, der in Wien mit so einem SMS-Blaster im Kofferraum festgenommen wurde, von einer Spezialeinheit?
Was?
Die den über Wochen observiert hat mit einem SMS-Blaster. Habe ich im Standard gelesen.
SMS-Blaster, was ist das denn?
So, der ist mit seinem Auto zu Großveranstaltungen in Wien gefahren, beziehungsweise so in die Nähe, so Fußballspiele, Konzerte oder sowas, und hatte im Kofferraum einen SMS-Blaster. Also ein Gerät, was Mobilfunkzellen imitieren kann. weißt du, und da loggen sich dann alle Handys in der Umgebung ein, weil sie denken, oha, das ist ja eine Mobilfunkantenne, es ist aber der SMS-Blaster von diesen Kriminellen. Und dann kann dieser Blaster tausende SMS an tausende Handys in der Umgebung gleichzeitig schicken, bis zu 100.000 SMS pro Stunde. Ja, und da hast du Fußballstadion oder Rockkonzerte, dann sind da tausende angemeldet, die kriegen alle dieselben SMS. Und das war natürlich so Phishing-SMS, ne?
Ja.
Weißt du? So was wie, hallo Papa, mein Handy ist kaputt, bitte überweis mir Geld. Krass. Oder holen Sie Ihr Paket ab, hier ist der Link und so. Ist das nicht irre, dass da so ein Typ mit dem Kasten rumfährt, aus dem das rausgesendet wird? Aber die Spezialeinheit Cobra, so hieß die in Österreich, hat ihn Ding festgemacht.
Du, die müssen wir vielleicht bei mir vor der Haustür parken. Ich krieg dauernd solche SMS. Vielleicht wohnt bei mir einer mit so einem SMS-Blaster.
Ja, aber du denkst doch, das ist was weiß ich, das wird irgendwo aus Nordkorea aus dem Keller gesendet. Ja, und dann halt fährt der Typ da mit dem Opel Corsa durch die Gegend und weiß ich jetzt nicht, was für ein Auto, aber so stelle ich mir das dann vor. Naja. So, jetzt geh du mal was essen holen.
Ja, ich hau ab. Bis gleich.
Bis gleich.